At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo zusammen und willkommen zurück am Telestammtisch. Hier ist euer Moderator, der Werner, und ich habe heute ein paar ganz besondere Gäste. Zum einen den Zero, den kennen einige Zuschauer oder Zuhörer von uns bereits. Grüß dich, Zero.
Moin.
Und an erster Stelle haben wir heute den Thomas Sieben bei uns, einen deutschen Filmemacher, der weitaus mehr drauf hat. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Und erst einmal vielen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, mit uns dich ein bisschen auszutauschen. Wir sind da sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Wir haben viele Fragen vorbereitet und freuen uns auf jeden Fall darauf. Aber ja, ich würde mal sagen, stell du dich mal unserem Publikum ein bisschen vor. Sag uns, was du so magst, was die Kollegen nicht wissen, was wir wissen.
Ja, ich bin Drehbuchautor und Regisseur und hab mal angefangen irgendwie, wie so viele Filmemacher in Deutschland, mit Arthouse-Filmen, die aber immer schon leichten Thriller-Charakter hatten, und habe in den letzten Jahren jetzt dann mehr in das Entertainment-Mainstream-Welt mich bewegt, und mein letzter Film war Home Sweet Home, der im Januar Kinostart hatte, ein Horrorfilm, und davor habe ich 2 Netflix-Filme gemacht, einmal Kidnapping Stella, ein Entführungs-Thriller. Und danach ein Horror-Thriller namens Prey. Nicht zu verwechseln mit Prey von Disney, mit dem Predator. Wir waren zuerst da. Genau, und da habe ich so voll bewusst in den letzten Jahren Richtung Thriller und Horror bewegt und versucht, da so im deutschsprachigen Bereich irgendwie Filme und Projekte aufzustellen und zu schreiben und zu drehen. Was eine Menge Spaß macht, aber wer das deutsche Kino kennt, die deutsche Kinolandschaft, weiß, dass es nicht unbedingt einfach ist.
Jetzt hast du dich vorgestellt, aber andersrum haben wir uns bei dir auch noch gar nicht vorgestellt. Deswegen würde ich einfach mal kurz ein Zero das Wort geben und dann kann er ein paar Sätze zu sich sagen, damit auch du weißt, mit wem du es zu tun hast.
Ja, wir haben ja ein bisschen Vorgespräch gehabt, aber vorgestellt haben wir es noch nicht ganz so. Zero, eigentlich auch Sven. Ja, ich bin auch Redakteur beim Telestammtisch und auch relativ horroraffin. Ich sag mal, pro Woche sind es bestimmt so 7, 8 Horrorfilme, die sein müssen. Und ansonsten ist da auch ein hoher Durchlauf. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich auch, dass du heute bei uns zu Gast bist und bin da sehr gespannt. Ich habe da so ein paar Fragen, wo ich auf jeden Fall sehr neugierig bin, schon seitdem ich die Filme damals gesehen habe, was du dazu sagst oder die Gründe dazu. Aber ansonsten freue ich mich einfach und lass einfach mal den Werner jetzt auch sich vorstellen und dann können wir ins Eingemachte gehen.
Ja, also ich bin der Werner, bin 35 Jahre alt, wohne hier in Schwäbisch Hall, also ein bisschen weiter im Süden, nicht so wie du, Thomas, in der Nähe von Berlin, ne? Oder direkt Berlin bist du?
So richtig Berlin, Prenzlauer Berg, klassisch.
Ja, und ich bin jetzt auch, ich glaube, seit 2019 hier beim Telestammtisch, habe auch einen eigenen YouTube-Channel, bei dem ich ein bisschen über Filme rede. Und bin auch jede Woche im Kino, mindestens einmal, eher zweimal die Woche im Kino, moderiere dort die Sneak Preview, Gewinnspiel und so etwas und interagiere auch wirklich mit unserem Kinopublikum, obwohl ich dort nicht arbeite, einfach aus Liebe zum Medium, aus Liebe zum Kino, denn Film ist für mich Kino und dort schaue ich ehrlich gesagt auch die liebsten Filme, unter anderem auch den Home Sweet Home, den habe ich tatsächlich auch im Kino dort gesehen.
Sehr gut.
Da werden wir dann später drüber reden. Da habe ich dann auch definitiv das ein oder andere zu sagen, weil der hat ja so seine ganz eigenen Noten und Töne, ne? Aber der Hauptgrund, weswegen wir hier sind, ist ja an erster Stelle so, weil wir über Horror reden möchten, ganz speziell über Smile 1 und 2, weil da ja jetzt der Release ansteht, ne? Und
absolut.
Ich glaube, die einfachste und logischste Frage ist erstmal, wie fandest du Teil 1? Was ist da deine Meinung dazu?
Also ich fand Teil 1 extrem interessant. Finde aber auch, ich habe mir jetzt nochmal angeschaut als Vorbereitung, dass die Qualität, also dass er mehr Qualität, also man redet ja natürlich über diesen Effekt, diese Menschen mit diesem Lächeln, der wirklich extrem unangenehm und faszinierend ist. Finde aber auch, wenn man das mal rausnehmen würde aus dem Film und einfach nur wie der Film gemacht ist, dass er extrem gut gemachter Horrorfilm ist. Und das, damit meine ich jetzt gar nicht so die Jumpscares, das ist natürlich alles total handwerklich solide, wie man das von den Amerikanern auch kennt, aber ich finde tatsächlich total auffällig, finde ich die Lauflänge, der ist ja fast 2 Stunden lang, nimmt sich wirklich viel Zeit für die Hauptfigur und finde, dass es so ein wirklicher Filmemacher-Horrorfilm ist und nicht irgendwie so der nächste Horrorfilm, der jetzt diese Woche anläuft, weil jede Woche ein Horrorfilm anlaufen muss. Und finde, dass er einfach, also unabhängig davon, dass er sehr solide geschrieben ist, so mit der traumatisierte Hauptfigur, B-Story, die auf die A-Story, diese Fluch trifft und so. Und mir ist beim zweiten Mal gucken jetzt vor allem die Kamera aufgefallen, die ich echt bemerkenswert finde, wie viel die in einzelnen Einstellungen machen und wie so technische Fahrten haben und so diese kleine Plansequenzen, wer wann wo steht. Viele Sachen sind in einem Take gedreht, so diese Sequenz, wenn sie in ein Spielzeuggeschäft geht, das ist komplett durch ein Regal gefilmt, also Sachen, die wirklich besonders sind und wo sich jemand wirklich Mühe gegeben hat. Obwohl der Film das, glaube ich, von seinem Grundpotenzial gar nicht so sehr gebraucht hat. Und was mir dann auch aufgefallen ist, da habe ich beim ersten Mal recht drüber nachgedacht, weil der Film hat natürlich, unabhängig von diesem Smile-Visualität, hat er natürlich diese Verfluchungsthematik, also dieses, was man vor allem ja von The Ring kennt. Also du wirst irgendwas ausgesetzt und 7 Tage später oder so und so viele Tage später stirbst du. Es sei denn, du gibst es bis da und dahin weiter. Es ist bei It Follows ist es doch, glaube ich, genauso. Ich habe es gar nicht mehr. It Follows ist es, glaube ich, auch so. Es ist ja eine ganz alte Mechanik so. Ne? Aber was der Film ja auch noch hat, ist, dass er einem so ein bisschen so einen Abstieg in den Wahnsinn eigentlich erzählt. Weil die Art, wie der Fluch umgesetzt wird, ist ja so ein bisschen diffus. Man sieht Dinge, man hört Dinge und die Präsenz nimmt verschiedene Visualitäten, also kann ein Mensch sein, es kann ein Geräusch sein, es können andere Leute sein, Leute aus der Vergangenheit sein und so. Und das fand ich total spannend, dass der eigentlich so das Genre, der verfluchte Protagonist muss einen Weg daraus finden, plus fast so ein Jacob's Ladder-mäßiger Abstieg in den Wahnsinn mischt. Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke von dem Film, weil er so 2 Sachen miteinander verbindet, die noch nicht unbedingt so oft miteinander verbunden worden sind. Und dadurch ist es mehr als eben nur der nächste, in 3 Tagen bist du tot, Film. Sondern hat er auch noch eben diesen Platz für die Hauptfigur, dass man so ganz sensibel mit der die Welt erkundet, was sie sieht. Da gibt es ganz lange Sequenzen bei ihr zu Hause, wo die einfach nur aus dem Fenster guckt und so. Fast Arthouse-mäßig manchmal wirkt. Und das ist total mutig, dass der Film so ist und dass da niemand gekommen ist und gesagt hat, schneidet doch mal 20 Minuten raus. Die Leute haben keine Zeit. Oder die Leute wollen schnell zum Eingemachten kommen. Und darum finde ich es sehr außergewöhnlich, wenn man auch wenn man als erstes denkt, diese Marketing oder dieses Visual ist so wahnsinnig stark und das ist es natürlich auch. Aber das ist mir erstmal aufgefallen, dass ich ihn so strukturell so total interessant fand.
Da kann ich ja fast schon mal meine nächste Frage eingreifen, fast. Erstmal auch zum Film. Ich habe mir den heute auch nochmal angeschaut. Muss auch sagen, er hat mir die 2 gucken besser gefallen als beim ersten Mal. Da habe ich auch gesehen, ja, der nimmt sich schön viel Zeit, alles gut. Aber mir halt das, wozu ich die nächste Frage eigentlich ist, wie dieser Hype eigentlich entstanden ist, da ging es ja viel darum, dass die Leute früher aus dem Kino gehen, habe ich halt auch jetzt nach dem zweiten Gucken einfach, I don't get it, weil Brutalität ist jetzt nicht so das Aushängeschild des Films. Da sind für mich 2, 3 Szenen, die eine kommt ganz am Schluss, im Finale, wo ich sagen muss, cool, sieht geil aus, da kommen auch mal so die etwas mehr Hardcore-Fans auf ihre Kosten und denken sich so, oh, geile Bilder. Und am Anfang ist halt ein, ja, ich nenne es jetzt mal einen Klammern Kill, der auch noch explizit ist. Aber ansonsten, finde ich, ist da nicht viel Härte, was auch ein Horrorfilm eigentlich gar nicht mal so oft braucht. Aber damit wurde dieser Hype ja so ein bisschen ausgelöst, viral. Und das ist ja auch ein Thema von uns. Wie kann da so ein Hype entstehen? Und braucht der dann extra diesen Hype? Oder, also meiner Meinung nach wird er denen ja nicht gerecht. Aber
ja, ich glaube, das Thema Hype bei dem Film, das wird ja dann auch so marketingmäßig gesteuert. Also ich finde, wenn ich höre, bei Terrifier gehen Leute raus, dann verstehe ich, warum die da rausgehen. So, ne? Also jetzt schon wieder bei Teil 3, 10 Leute innerhalb der ersten 10 Minuten. So, okay, Leute, ich finde, ihr macht einfach, das ist ein anderes Game, was die so spielen. Das ist ja auch fein. Ne? Ich glaube, bei Smile, das, was den Film so, ja, so ein bisschen gefühlt zu einem modernen Klassiker macht, ist eben dieses ikonische Bild, das tödliche Lächeln. Und das ist einfach extrem gruselig. So, das ist genauso gruselig. Und das ist halt immer gruseliger, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt den Typen von Jeepers Creepers oder Freddy Krüger. Die sind unheimlich aussehende Monstermenschen. So, ne? Natürlich ist das erstmal gruselig. Aber noch gruseliger sind andere Sachen. Noch gruseliger ist ein Clown, der Kinder umbringt. Zum Beispiel, ne? Von S. So, das ist, weil es was Gruseliges ist, was man nicht damit verbindet. So, ne? Oder ein Kind, was, wie bei das Omen. Ein Kind, was Menschen umbringt. So, ein süßes kleines Kind ist bei der Sohn des Teufels und jetzt bringen sich alle um ihn herum und so. Oder eben so die Königsdisziplin ist dann natürlich Michael Myers, der einfach ausdruckslos ist. Ne? Also der jetzt nicht so ein böser, ich bring dich um und so, sondern der einfach ganz diese Maske, die der aufhat, keine Emotionen zeigt. Das ist auch wahnsinnig brutal, weil das Schlimmste ist, was wir uns vorstellen können als Mensch. Da bringt einen jemand um und er hat keine psychische Regung dabei. So, ne? Wenn jemand so ein Triebtäter, Gewalttäter ist, der so, ich bring dir so, das ist hart, aber das ist nicht unheimlich. Unheimlich ist, wenn es eben, wie jetzt bei Smile, einfach dieses Lachen, dieses unkontrollierte Lachen, wo man ja fast beim Joker so ein bisschen auch ist, ne? Muss man ja auch sagen, so, ne? Und diese Leute, die einen da so anlachen. Und ich glaube, dieses besondere visuelle Element, oder visuell ist es ja nicht nur, es hat ja auch was mit den Geräuschen zu tun und so. Das ist so perfide. Das ist, glaube ich, seit Jigsaw das stärkste visuelle Element aus Horrorfilmen, was ich in den letzten 15, 20 Jahren, also ich weiß nicht, was da mithalten kann, neben diesem, also Barbarian hat sowas nicht, jetzt um die anderen Hits mal durchzugehen, ne? Talk to Me hat ja fast ein ähnliches Cover so, ne, mit dieser Hand. Frau und so. Die hat die Hand, aber die Hand ist nicht unheimlich. Eine Hand ist nicht unheimlich. Eine Hand per se ist eine Hand. So, ne, aber so ein Mensch, der zu viel lacht, oder David Lynch, man denkt ja auch an Mulholland Drive, dieses alte Ehepaar, ne, an Sunset Boulevard. Also so, das ist einfach, wenn jemand zu viel lacht, oder dieses, das ist einfach mega unheimlich. Und das triggert was bei den Leuten. Und ich glaube, da kommt der Hype her und da kommt so diese Status her. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das im zweiten Teil alles wird und ob das die Leute wieder da so mitgehen. Aber ich glaube, also mir ist das der Film auch zum ersten Mal begegnet, als Leute mir erzählt haben, hast du diesen Trailer gesehen, wo die Leute so lachen? Und dann so, ne? Also das ist wirklich sowas, was einfach neu ist. So. Und neuer als jetzt Conjuring 5. So. Spukhaus. Und ist auch gut und so, ne? Aber hat halt eben nicht so dieses. Das Ding, so das, so wie die Puppe auf dem Dreirad, wo man damals auch nicht wusste, was los ist.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das halt eben so Situationen und Momente sind, die der Zuschauer halt eben auch aus dem natürlichen Leben kennt. Das sind so Dinge, mit denen kann man relaten, wie man so schön sagt. Ne? Ein Lächeln kennt jeder, sieht jeder. So ein Dreirad sieht man immer und überall. Und wenn das, was dein Alltag ist, plötzlich das Böse ist, dann ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie wenn da das 3 Meter große Monster vor dir steht, was du ja in dem Sinne nie sehen wirst, hoffentlich.
Ja, genau. Und das Beispiel, was ich gerade vergessen habe, natürlich Pennywise, Michael Myers und natürlich Chucky. Also das ist auch der Grund, warum Chucky so wahnsinnig erfolgreich ist, weil die mordende Kinderpuppe, das mordende Spielzeug, ist einfach eine Bombenidee. So, das ist einfach gut. So, und dann hinzu kommt natürlich noch bei Chucky dieses: Meine Puppe ist böse und ich bin ein Kind und keiner glaubt mir. Ne? Und alle lachen dich eigentlich aus und so. Das ist einfach gut. Und das ist, bei Smile ist es ganz ähnlich. Der guten Frau glaubt ja auch niemand. So, die sagen alle, ja. So, natürlich siehst du Dinge. So.
Was man ja beim Hype ja jetzt auch sagen muss, was ja jetzt auch gerade zu Terrifier wieder passt, was du ja schon angesprochen hast. Es wird ja jedes Jahr immer in den sozialen Medien jeder Horrorfilm, der jetzt ein bisschen Budget hat, so in den Himmel gelobt. Ne? Zwar Talk to Me oder eben auch so etwas wie Skinamarinks, aber jetzt eben Terrifier. Es wird immer nur härtester Film des Jahres, bester Horrorfilm des Jahres. Gefühlt alle paar Monate hat man einen anderen besten Horrorfilm in den sozialen Medien. Und da ist jetzt halt eben die Frage, wie soll das denn eigentlich noch so weitergehen? Das ist doch eigentlich kein Zustand. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Naja, ich glaube, man muss es von Marketing-Sicht aus sehen oder auch von von der Pressesicht, ne? Also wenn die Presse schreiben kann, hier kommt der neue super krasse Film, dann klickt da würde ich da auch drauf klicken und sagen, was ist denn das jetzt? Und dann sieht man die Filme irgendwie ein bisschen später und denkt so, ah, okay, verstehe, naja, so krass war es auch nicht. Und so, ne? Und ich finde, es ist ja, also auch mal Terrifier, muss man sagen, Terrifier, aber dann fand ich dann, also vor allem Teil 2 fand ich dann echt richtig krass. Und aber auch so ein bisschen ein Selbstzweck. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, worum es ja natürlich geht, ist, dass man so ein bisschen, also die Leute gehen ja einfach nicht mehr ins Kino. So, da muss man ja anfangen. Ne? Die Leute, selbst die Superhelden, losen so ein bisschen ab. Warum geht man noch ins Kino? Und warum man ins Kino geht, um sich zusammen zu erschrecken und zusammen Angst zu haben und zusammen aufzuschreien. So, und das machen halt diese Filme. Darum sind die Horrorfilme ja auch überdurchschnittlich erfolgreich. Hinzu kommt, dass sie wenig Budget haben. Und natürlich versucht dann jeder mit seinem Film, den er da gemacht hat oder eingekauft hat, zu sagen, na, das ist wirklich super unheimlich. Und das ist ja immer so, das ging mir bei Home Sweet Home auch so, dass man, dieses Feedback ist dann so, einer sagt, dass ich konnte kaum, ich hab total durchgeschwitzt. Und jemand anderes sagt, das war total langweilig. So, ne? Und natürlich, ist immer so, wenn man sowas verkauft wird, wie jetzt auch Talk to Me, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde, der Film zerfällt richtig in der zweiten Hälfte. So, also die Idee ist super und dieses TikTok-mäßige, so, dass sie das alles so filmen, das finde ich alles total gut. Und auch so, wie der Cast so aufgestellt ist, so, ne? Das finde ich echt gut, aber dann hinten raus die Logik und die Mechanik des Fluchs, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe überhaupt nichts gefühlt. Ich dachte mir so, hä, was ist das denn jetzt? Ich glaube natürlich, wie du sagst, es ist jetzt sehr inflationär mittlerweile und natürlich wissen die Leute in Hollywood auch, dass man mit Horrorfilmen Geld verdienen kann. Und die Taktung ist ja sichtbar erhöht worden. So, ne? Also, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde behaupten, vor 10 Jahren gab es halt irgendwie 5, 6 große Filme, ne, mit so Conjuring-Reihe und so, ne? Und dann noch Blumhouse, was sie so damals gemacht haben, und noch hier und noch da und noch ein Saw und so. Und jetzt ist es ja gerade gefühlt, alle 3 Wochen kommt irgendwie das neue super heiße Ding. Und das ist, der Markt ist groß genug, die Leute gehen da immer noch rein und die Leute kaufen dann die Blu-Rays und leihen die aus oder man kann das an die Streamer sicher verkaufen. Aber natürlich ist das nicht alles, ich weiß nicht, was ihr für den gruseligsten Horrorfilm haltet, aber so, ne? Aber der Film ist es nicht so, jedes Mal so, ne? Oder so ein, oder also, wie bei Saw 1, wo man damals wirklich dachte, am Ende, wo der Typ da aufsteht, man dachte so, ich flipp komplett aus. So.
Nee, also bei Talk to Me, da muss ich dir recht geben, da war ich auch mega enttäuscht. Ich bin mit einem Freund reingegangen, der selten ins Kino geht, aber ich habe ihm auch gezeigt, hier, guck mal, soziale Medien, USA, alle rasten aus, bester Horrorfilm, bla bla bla. Und er hat gesagt, ja gut, dann gehe ich halt mal wieder mit dir ins Kino. Der hat mich danach angeschaut, Werner, das nächste Mal höre ich nicht auf dich. Wir waren beide enttäuscht von dem Film, also nix mit Hype aus den USA mehr. Wir lassen uns davon in Zukunft nicht mehr steuern, haben wir gesagt.
Aber ich finde das jetzt auch ganz schön schwierig, gerade wegen diesen Social-Media-Sachen. Ich zum Beispiel freue mich total auf Terrifier 3. Habe jetzt demnächst auch die PV vor mir stehen. Ey, ist mein schönster Tag in diesem Monat auf jeden Fall für mich. Und ich habe natürlich jetzt auch viel gelesen, die Leute gehen da raus, ist so schlimm. Und immer, wenn das irgendwo steht, war es beim Ende halt Durchschnitt bis nicht ganz so cool. Und ich erhoffe mir da sehr viel abgefuckten Scheiß auf jeden Fall. Und den möchte ich da auch sehen. Also das Story braucht er mir da nicht viel geben. Also
nee, dafür treten die auch nicht an. Das ist ja wie Lucio Fulci-Filme früher oder so. Ja. Ne? Oder das ist einfach grob und es ist eine Mutprobe. Ne? Und es ist auch, finde ich, physisches Filme machen. Ne? Also weil es ja sehr, sehr viel praktische Effekte sind und Terrifier 3 jetzt nicht mehr, aber Terrifier 2 für $250.000, das ist schon bewundernswert, wie die Effekte aussehen. Also da haben sie wirklich, wirklich Überzeugungstäter, die das machen. Ob man jetzt Filme aus diesem Grund guckt, weiß ich nicht. Ich manchmal schon. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr handwerklich echt okay, was sie da machen. Wie gesagt, Story oder eine ganz große philosophische Abhandlung gibt's sicher woanders.
Ja, natürlich. Aber ich bin immer noch an der Frage nachdenken, was der gruseligste Film war. Mir fällt, also von diesem Jahr würde ich sagen, am gruseligsten fand ich das erste Ohm aus diesem Jahr.
Den fand ich super. Dieses Jahr auf jeden Fall.
Also der vom Gruselfaktor, so, ne?
Den fand ich super. Gruselig fand ich ihn auch nicht, aber ich fand diesen Kill in der Mitte mit diesem Lastwagen.
Ah, nice.
Den fand ich so, der schloss so an die ersten 2 Teile an, wo es ja auch einmal diesen Glasscheibenkill mit dem Kopf gibt und im zweiten Teil diesen Fahrstuhlkill. Ich finde Omen jetzt gar nicht wegen den Kills gut. Ich finde das Omen einfach wahnsinnig verstörend. Bin irgendwie mit 13 Jahren gesehen, viel zu früh. Und war damals schwer in der Konfirmation und war so voll gottgläubig. ganz im Gegensatz zu heute. Und da habe ich den Film einfach echt weggepustet, ey. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich, also Ohm 1 ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und mag den auch mehr als den Exorzisten, weil ich ihn ein bisschen cleverer finde. Exorzisten einfach auch ein bisschen grob irgendwann nur. Aber das erste Ohm fand ich jetzt auch überraschend, oder ich war froh, dass der okay ist, so, ne, weil das schon echt so ein bisschen so eine Erbe ist, wo ich jetzt schwierig finde, wenn das jetzt so komplett in Trash abdriften würde, so wie andere Sachen das vielleicht tun.
Aber hättet ihr so einen
Release des Jahres? Also, was ich jetzt nennen würde, allgemein sowas so gruselig, gut, gruselig ist der falsche Begriff, aber Midsommar ist so der eine Horrorfilm, wo ich sage, das ist mein Baby, den liebe ich am meisten. Gruselig würde ich eher nicht sagen. Ich würde eher sagen, er ist unangenehm und ein bisschen so schockierend, weil verstörend. Und das ist in meinen Augen dann halt eben für mich der größere Horror, weil erschrecken ist eine Sache, aber verstörend, das ist dann tieferer Horror.
Ja, für mich hat er nicht so funktioniert, muss ich sagen. Ich fand Hereditary echt gut. Bei Midsommar hatte ich so das Gefühl, da weiß ich nach 5 Minuten, was passiert. Und dann passiert auch nicht mehr, aber der ist auf jeden Fall verstörend und auf jeden Fall finde ich den, was ich bei dem Film gut finde, ist so eine schöne Dekonstruktion von dieser Skandinavien-Sehnsucht, die wir in Westeuropa haben, so, ne. Da ist alles gut. Da Volvo ist das beste Auto. Hüge. Und das fand ich irgendwie gut, dass das so Folk-Horror, aber irgendwie ist es auch ein bisschen Wicker Man, ne. Muss man auch mal, also ja, so.
Ganz klar.
Schon großer Wicker Man, aber das ist ja auch nicht schlimm, so. Das ist ja so tropy wie Horror ist, kann man ja Sachen einfach auch noch machen, anders machen. Ich fand den unheimlichsten Film, den ich gesehen habe, ist, ich war 1999 in Amerika, in Los Angeles, bei einem Freund von mir. Und ich habe den besucht ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe ihn besucht, um Episode 1 im Kino zu sehen. Weil Episode 1 lief im Mai in Amerika an und erst im September in Deutschland. Und ich wusste, wenn ich jetzt warte, wird alles gespoilert. Und dann bin ich mit einem Kumpel ins Flugzeug gestiegen, bin nach L.A. geflogen, da eine Frau von uns hat bei DreamWorks gearbeitet und haben Episode 1 geguckt, das fanden wir so mittelmäßig, also ehrlich gesagt fanden wir es ziemlich schlimm. Und wir haben noch 2 andere Filme gesehen, und zwar haben wir noch The Matrix gesehen, das kannte damals noch niemand hier und waren total geflasht irgendwie. Und den 3. Film, den wir gesehen haben, haben wir bei ihm zu Hause gesehen. Der hat für den Hollywood Hills gewohnt, also im Haus, also im Hang, und es war so ein bisschen stürmischer Abend. Und der hat uns ein VS-Tape gegeben, hat gesagt, hier ist eine Doku, die lief gerade in Sundance, die heißt The Blair Witch Project. So. Und er hat uns verarscht. Er hat uns gesagt, das ist eine echte Doku. Und da habe ich den Blair Witch Project in den Hollywood Hills in einem Sturm nachts gesehen. Und irgendwann kommt man drauf als Filmemacher, weil sie 16 mm drehen und das muss man im Dunkelzelt rausnehmen, sonst wird das überbelichtet, der Film und so. Irgendwann denkt man so, Moment mal, das ist so richtig, das kann, also, aber das war schon im letzten Drittel. Und das war das Unheimlichste, was ich, glaube ich, jemals erlebt habe in meinem Leben. Wobei das Setting natürlich geholfen hat. Und dann, was ich so von den etwas neueren Sinister finde, glaube ich, ist der unheimlichste Film, den ich gesehen habe. Den fand ich wirklich echt gnadenlos. So.
Das mit den Kindern, ne? Ist das dann auch?
Ja, mit diesem Super 8-Film.
Ja, ja.
Ethan Hawke.
Ah, ja.
Das fand ich so, das war so ein super evil Ende und das, nichts ist gut. Und dieser Dämon, der die Kinder frisst irgendwie. Und das ist, den fand ich so richtig, richtig gemein. Aber im besten Sinne.
Ja,
den fand ich, bin ich echt stark so.
Aber wie mag jetzt wieder die Schraube zurück? Das wollte ich eigentlich nur mal so wissen. Aber es geht ja immer noch um Hype. Und wir haben jetzt den 2. Teil von Smile vor uns. Wie würdest du da im Moment, weil so lange ist ja nicht im Moment, da jetzt schon irgendwie ein Hype-Level in Aussicht? Weil ich persönlich habe jetzt Social Media, Toilettenzeit bei mir ist TikTok-Zeit, ist mir noch jetzt nichts in die Timeline gespielt worden.
Mir auch nicht. Bin ich ehrlich. Ich stelle mir grundsätzlich die Frage, inwieweit dieses Sequel-Thema funktioniert bei Horror. So, ne? Also inwieweit nicht die Leute, gerade heutzutage, wo die Frequenz so hoch ist an Filmen und dann originell die Hand, ne? Dann das, The Substance, so schön, also wie hoch diese Frequenz so ist, so, ne? Wie weit man nicht was Neues möchte, oder die Kernzielgruppe, wahrscheinlich 18 bis 30 oder so, also nicht ich. Das weiß ich nicht. Oder wie weit sie sagen, das war ein toll gemachter, handwerklich toller Film. Da möchte ich jetzt die Weiterentwicklung der Geschichte. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin mir sicher, dass wenn der Film seine Qualitäten hat, und ich finde den Trailer schon echt spannend so und super interessant, da so eine andere Welt auch aufzumachen irgendwie, dann wird es schon irgendwie seine Energie generieren können, weil ich glaube, das Publikum ist dafür da. Bin mir auch nicht sicher, inwieweit. Weil die Horror-Einschläge heutzutage so schnell hintereinander kommen, inwieweit überhaupt langfristig Kampagnen vorher anlaufen. Ne? Oder ob das nicht sozusagen eine Woche vorher gezündet wird. Und dann gehen die Leute eh rein, wenn sie Bock haben. Also ich bin gespannt.
Gibt es irgendwas, was du so speziell erwartest vom zweiten Teil? Irgendwelche Hoffnungen, etwas, das du erwartest oder das du dir wünschst?
Ja, also ich finde, im Trailer löst man ja schon ein, dass es nicht more of the same ist erstmal, so weil die Welt sich so ein bisschen verschiebt da zu dieser prominenten Welt irgendwie. Das finde ich schon mal total interessant. Und dann hoffe ich natürlich, dass irgendwie das Prinzip nochmal auf den Kopf gestellt wird, weitergedreht wird oder irgendwie so, dass es eben nicht Freitag der 13.2 ist. So, ne, wo man einfach nur die neue Kills am selben Ort, bei Freitag der 13. sogar. Ne, aber jetzt ist nicht die Mutter, sondern jetzt ist es halt irgendwie der Sohn so. Ne, und hat doch nicht mal die, hat doch einen Sack auf dem Kopf. So, ne? Also, dass man irgendwie was erfindet, also, weil die Erwartungshaltung ist ja jetzt, okay, ich werde wieder Leute haben, die vor diesem Fluch betroffen sind und langsam sozusagen wahnsinnig werden und versuchen, da rauszukommen und dann erfahren, was man tun muss, so. Ne, bei dieser Mechanik von Smile, man muss jemand anderen irgendwie das abtreten. Und ich hoffe schon, dass es dann auch die Schraube einen weiterdreht und die Zuschauer nochmal, und es sich so nicht nur abarbeitet, sondern irgendwie einfach was Flashiges hat, wo man dann rausgeht aus dem Kino und sagt so, okay, krass. Das ist jetzt wirklich nochmal eine Addition zu dem Mythos irgendwie. Weil ich finde schon, dass es ein Mythos ist. Und ich finde, wie gesagt, also beim Gucken von Teil 1 dachte ich so, das ist schon präzise gearbeitet, so alles. Und ich finde auch, dass der Film komplexer ist, als man denkt beim ersten Mal. Beim ersten Mal gucken denkt man, das ist ein bisschen verwirrend, aber es wird hier einfach komplex gedacht und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen heutzutage, wo alles irgendwie stumpfes Trumpfmäßig runtergebrochen wird. Und ich hoffe, dass es bei Teil 2 uns dann nochmal so Überraschungen um die Ohren fliegen, mit denen man jetzt nicht, die vielleicht noch nicht im Trailer gesehen hat oder jetzt antizipiert und so.
Ich hatte mir heute vorhin auch nochmal so Featurettes, gab es glaube ich auch eins, direkt auf der Seite vom Verleiher. Und da kommt ja auch der Regisseur kurz zu Wort und seine Aussage, um grob zusammenzufassen, war, es wird blutiger, es passiert mehr, also es wird von more of the same, eigentlich so. Und aber wie du sagst, ich hoffe auch, da kommt nochmal so ein kleiner neuer Kniff mit dazu, dass du dann da sitzt und sagst, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, weil nur mehr vom Gleichen ist nett, aber würde halt auch nichts Neues dazu bringen. Aber allgemein, wir haben ja schon viel über Favoriten geredet. Hast du auch irgendwelche No-Gos an Filmen, wo du sagst, ne, den Schrott, also gerade im Horrorbereich, ne, selbst das würde ich mir nicht antun. Du natürlich auch, Werner.
Oh, Werner, fang mal an, ich denke nach. Warte.
Also, ja, wenn es um Horrorfilme geht, was ich so gar nicht mag, ist dieses 0815-Getue, wo man sagt, oh Gott, da bewegt sich eine Tür, oh Gott, da quietscht es, oder da ist ein Schatten, da denke ich mir, das hast du schon tausendmal gesehen. Und heutzutage wird es halt eben größtenteils wirklich so 0815 angewendet, wo du sagst, das wirkt gar nicht mehr. Du sitzt da und gerade im Kino merkt man halt eben, okay, das Publikum, das wird erreicht, bei denen funktioniert es. Aber vielleicht bin ich zu alt oder zu eingesessen, aber mich holen diese Standardformeln einfach nicht mehr ab. Und ich bin dann halt eben einfach mal der Fan von Dingen, die man so in der Form noch nicht gemacht hat. Also egal, ob es jetzt ein Prinzip ist, ob es nur ein Ort ist oder irgendetwas dergleichen. Also No-Gos ist für mich das Übliche, wenn man es so will. Das, was Alltag ist, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, also was ich echt schlimm fand, zwei Filme fand ich wirklich mega enttäuschend in den letzten Jahren, da bin ich auch immer noch ein bisschen sauer, weil die Originale zwei meiner absoluten karriereprägenden, persönlichkeitsprägenden Filme waren. Und das ist der neue Hellraiser und der neue Candyman. Das finde ich wirklich zwei echt richtig schlechte Filme, muss ich sagen. Und die Enttäuschung könnte nicht größer sein. Ich finde den neuen Hellraiser wirklich so unfassbar dämlich. Und da stimmt nichts irgendwie. Sieht alles nicht gut aus. Da finde ich diesen, wie heißt der? Es gibt einen Hellraiser 5 oder so, der total mit diesem Cop, der die ganze Zeit in der Hölle schon ist. Heißt der Inferno?
Inferno.
Oh, weiß ich. Ja, der ist auch von einem relativ bekannten Regisseur. Egal. Den fand ich richtig clever zum Beispiel. Also was Neues mit der Idee machen. Und diesen neuen Hellraiser fand ich wirklich, Da habe ich immer das Gefühl, die Leute haben die Originalfilme nicht gesehen. Und beim Candyman finde ich, also wenn man sozusagen so Legacy-Filme nimmt und es dann, also entweder macht man es genauso, also im gleichen, so wie Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder, wo man sagt, wir machen das Geile jetzt in stylisch, fine, so, oder muss irgendwie das neu erfinden, so wie Evil Dead, so, ne, dass man irgendwas wirklich Neues reinbringt, oder wie, und Texas Chainsaw ist auch ein sehr gutes Beispiel für das Remake. Das Remake ist nämlich exzellent von Mark Fniskel, und das Original ist natürlich 50 Jahre gerade der unerreicht, das Original, aber das Remake addiert wirklich Sachen dazu und ist trotzdem derselbe Film. Aber bei Hellraiser fand ich es wirklich einfach faul und ganz schlimm fand ich es, noch schlimmer fand ich es fast bei Candyman, weil ihr als Horrorfans wisst es, nichts ist wichtiger im Horror, als die Regeln zu verstehen. So, ne, warum passiert was wann? Wie ist der Fluch? Wann kommt Freddy Krüger? So, ne, was will Michael Myers? So, wen tötet er? Bei Candyman ist nur das, Candyman ist nur die Regel. Fünfmal in den Spiegel, er kommt und holt dich. Und das schafft der Film nicht. Der ist dann da, dann ist er nicht da, dann wird's nicht gesagt, dann sieht man ihn plötzlich, dann sieht man ihn wieder nicht. Und bis zum Ende sind die Regeln, das Wichtigste an dem Film ist ignoriert worden. Und da irgendwie versucht so ein stylisches Gentrifizierungsgeschichte zu erzählen, zumal was das Original übrigens auch schon war über Gentrifizierung. Also das fand ich echt sehr, sehr faul und denkt auch ein der kleine Junge in mir denkt immer, hey, wieso kann ich nicht mal da ein Drehbuch für schreiben? So, ich hätte da voll was zu sagen und finde es wirklich, bin jetzt sehr gespannt, gibt es nicht noch eine Hellraiser-Serie? Bin ich auf HBO eine Hellraiser-Serie entwickelt oder ist schon wieder eingestellt worden? Da gab es auf jeden Fall mal ein Gerücht.
So. Ja, habe ich auch gehört.
Ich meine auch, dass ich da mal was gehört habe, aber das ist schon so lange her, dass auch ich mir absolut nicht mehr sicher bin, ob das noch läuft oder schon gestoppt wurde.
Ja, vielleicht war der Film dann auch nicht erfolgreich genug, aber der war einfach echt, sorry, der war einfach low. Das war einfach nicht gut. Mhm. So.
Nee, das stimmt auf jeden Fall.
Also darum, also, ich finde so ein kleiner, dreckiger Film, der irgendwas versucht und dann scheitert, okay, fair enough. So, da hat auch niemand Geld verloren. Aber so wirklich ikonische Filme und dann versucht man nochmal so und dann wirkt es einfach so bocklos. Also es wirkt einfach bocklos, finde ich, wie die Filme gemacht sind. So, ja, wir machen
wir haben das ja dann, vorhin das beste Beispiel, Cat. Das erste Omen, ne? So geht das, wie man halt eben eine Fortsetzung macht.
Genau. Ja, man hat einen super Cast mit der Nell Tiger Free. Man kriegt so diese Zeit auch rein, auch Rom reinkriegen, so, ne, was ja immer katholische Kirchezentrum ist. Du hast gute Kills drin, du hast trotzdem ein Thema drin und du hast ein krasses Ende. Und genau, also das erste Omen ist ein super Beispiel. Das ist ein total okayer Film, da schämt sich niemand. Und der macht doch nicht irgendwie was rückwirkend kaputt oder so.
Anders als bei Candyman, ne?
Naja, Candyman, das Original ist immer noch super. Und ich fand ehrlich gesagt den zweiten Teil auch super. Den muss ich mal gucken. Den habe ich ja nur zweimal gesehen in den 90ern. Irgendwann. Den fand ich auch gar nicht so schlecht. Da muss man fast nochmal reinschauen. Aber nee, das Neue ist wirklich... Aber auch wieder stand da ja Jordan Peele, das ja produziert. Da weiß ich auch nicht, was mit dem los war. Also, keine Ahnung. Also, absoluter Autounfall, der Film.
Weil du gerade Jordan Peele genannt hast, stand jetzt nicht so bei mir auf dem Zettel die Frage, aber Nope wurde ja heiß diskutiert und jetzt würde mich mal interessieren, hast du ihn gesehen und wie fandst du ihn?
Das war der letzte, ne? Mit dem Monster genau. im Himmel. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich konnte damit nichts anfangen. Also ich finde, das Stärkste an dem Film ist diese ganze Rückblendesequenz in diesem Fernsehstudio. Also dieser Affe, der durchdreht, das ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Aber dieses ganze weiße Hai gegen das UFO, was sie sonst spielen in dem Film, das ist, ich finde wirklich Get Out ein Meisterwerk. Also finde ich wirklich, der fasst noch ein eigenes Genre, der den Social Horror wieder nach vorne geholt hat, aus den 70ern zurück. Das finde ich wirklich absolut bewundernswert. Us, war Us der zweite? Der nächste hieß der Us? Ja, ne?
Us, mhm.
Ja. Den fand ich noch gut. Aber mit Nope, das konnte ich einfach nichts anfangen. Ich habe ja auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Also auch da wieder so, wie sind die Regeln? Wie funktioniert das jetzt? Und da kommt der Kameramann und da geht aber nicht ans Telefon. Ich habe es irgendwie nicht so viel verstanden. Bin auch gemein und so, aber ich konnte damit einfach nichts anfangen. Ich habe mich mega drauf gefreut. Nicht meins. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht.
Apropos als nächstes, spielst mal gut in die Karten. Wie siehst du allgemein so die Entwicklung vom Horror? Also vom Horrorgenre, weil ich persönlich finde, da ist schon einiges geworden. Du hast vorhin schon erwähnt, es kommt deutlich viel mehr auch ins Kino. Jetzt gerade in diesem Jahr, du hast pro Monat bestimmt 2-3 Filme, die ins Kino kommen, wo man auch sagen kann, die sind hochwertig produziert. Ob die jetzt immer gut sind, ist immer auf einem anderen Blatt, ist ja auch Geschmackssache. Aber wo siehst du da, wie geht's da in die Richtung? Auch im Bereich halt deutschen Horror, ne? Das war es gleich mal mit abdecken.
Das ist eine ganz andere Branche.
Darum.
Fangen wir international an. Also international ist es, glaube ich, so, wie es sein muss. Horror ist die konstanteste Geldmachmaschine. Das Risiko ist wahnsinnig minimal. Die Filme haben kleine Budgets. Die Filme sind nicht starabhängig. Man wartet nicht darauf, dass Dwayne Johnson zusagt. So, ne, wie das sonst so bei Hollywood ist. Oder wann kann Tom Cruise das drehen? Du kannst irgendwie nehmen. Also so der unsichtbare Elizabeth Moss ist ja fast schon ein Megastar, muss man sagen, für einen Horrorfilm, den sie da haben. So, ne? Also das heißt, du bist als Produzent unabhängig. Du musst ein Buch haben, du musst ein bisschen Geld haben. Die Blumhouse-Filme sind, die werden, glaube ich, so bei 5 Millionen beschränkt. Das ist so mehr geben, die nicht ausfüllen. Und dann machen sie ja 10 Filme im Jahr oder 20 und davon sind irgendwie 10 erfolgreich. Und damit, das, so funktioniert das Modell. Das wissen mittlerweile alle, dass man so Geld machen kann und dass das Risiko weniger Risiko hat als jetzt ein 80 Millionen, was auch immer, Action, historischer Film. Und ich glaube, die Schlagzahl wird deshalb erhöht, weil das ein guter Weg ist, Geld zu machen. Das heißt gleichzeitig, man braucht mehr Drehbücher und man braucht mehr Filmemacher, die das machen können. Und da stoßen wir, glaube ich, gerade an so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt so Talk to Me anschaue oder auch Barbarian, den ich auch, ja, auch Schwächen hatte, finde ich gerade hinten raus, so wo ich auch dachte, über das Drehbuch hätte man nochmal nachdenken können, über das Ende hätte man generell nochmal nachdenken können. Und wenn jemand von so einem Wasserturm fällt, ist er, glaube ich, tot. Aber gut, das ist nur meine Meinung. So, ne, der hatte auch clevere Ideen. Also ich finde, wir sind gerade in dem Bereich, wo wir viele clevere Ideen haben, aber nicht immer super gute Filme. So, und das fand ich so unter James Wan-Zeiten immer anders. Da fand ich, da hatte man gar nicht so gute Ideen, aber die Filme waren wahnsinnig gut. Diese ganzen Conjuring Wars-Filme, so, die waren immer überraschend konsistent, gut und hochwertig und so. Und ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, in welche Richtung das jetzt geht. Und gleichzeitig hat man jetzt natürlich so eine neue Indie-Welle mit Skin in the Ring und Outwaters und irgendwie auch Terrifier. Ne? Also es kommen so andere Impulse rein, die so aus einer Indie-Schiene kommen. Und dann hast du natürlich einen internationalen Markt, weil es einfach international jetzt auch immer noch mehr betrieben wird, weil die Leute wissen, können ihre Filme dann verkaufen, weltweit. Also darum glaube ich, dass der Markt gerade eher die Qualität so ein bisschen abnimmt, habe ich das Gefühl. Also die Quantität nimmt zu, die Qualität nimmt ab. Und da würde ich jetzt sagen, muss man mal gucken. Also das wird sich dann schon irgendwie aussieben. Aber die Leute wollen Horrorfilme sehen. So, und zwar ohne Ende. So, also das ist, wenn man jetzt, um dann die Brücke nach Deutschland zu schlagen, wenn man jetzt die Netflix Top 10 deutscher Filme, da sind, glaube ich, Blood Red Sky ist da drin, Prey, also mein Film ist da drin, und The Prestige ist da drin, das sind vielleicht noch, und Old People. Old von People. 10 Filmen sind 4 einfach straight Horrorfilme. Na, also, das sind die deutschen Netflix-Charts der letzten Jahre. Die erfolgreichsten Filme, die Netflix Deutschland produziert hat. So, also auch hier wollen Leute Horrorfilme, oder das sind weltweite Zahlen natürlich. Aber Leute wollen es sehen. So.
Und dann kann man ja allgemein froh sein, dass wir ja auch dich haben, um jetzt wieder ein bisschen mal so die Brücke zu schlagen, weil ich würde jetzt gerne ein bisschen so über deinen letzten Film reden, Home Sweet Home. Das war ja ein deutscher Horrorfilm. Wie gesagt, ich habe ihn im Kino gesehen, bei uns lief er in der Sneak Preview als Überraschungsfilm. Das heißt, die Leute wissen nicht, was sie erwartet und dann läuft plötzlich so dein Film da. Und das Erste, was die Leute natürlich erkannt haben, ist die Hauptdarstellerin. Ich Neelam. Vergesse jetzt bloß Neelam. Immer den Namen.
Oh. Neelam. Neelam.
Neelam Farouk. Neelam Farouk. Ja, genau. Die haben sie direkt erkannt, die Leute, weil die sieht man auch öfter in Sneak Previews. Und okay. Ich muss sagen, der Film hat auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein Horror ist immer Geschmackssache und Sneak Previews sind sowieso speziell, weil da sitzt Gott und die Welt drin, weil man nicht weiß, was kommt. Und Horrorfilme sind dort eher weniger gern gesehen, aber er hat bleibenden Eindruck hinterlassen, an erster Stelle wegen der Machart natürlich. Ne? Das ist ja so als One-Shot konzipiert. Ich meine, ich habe ja ein bisschen recherchiert, eben um zu gucken, was hat's mit dem Film auf sich, weil er durchaus was ein bisschen mit mir gemacht hat. Ich mag ja speziellen Horror und das hat er ja dadurch auch. Und da habe ich ja dann auch mitbekommen, du hast da natürlich das ein oder andere ein bisschen kaschiert, aber so, dass es trotzdem wie an einem Stück aussieht, ne? Und ich muss sagen, von solchen Filmen würde ich mir wirklich mehr wünschen, dass man eben so die so aufbaut. Was Was kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen, wenn es um Home Sweet Home geht?
Eine ganze Menge. Also erstmal muss ich sagen, das ist eine One-Shot. Also das ist ein Stück durchgedreht. So, wir haben ein bisschen was kaschiert, wir haben ein bisschen beschleunigt und ein bisschen verlangsamt und so, ein bisschen digitale Effekte drauf gemacht, aber wir haben den Film auch am Stück gedreht. So, was kann ich da noch? Oh, ich kann da viel zu sagen, aber also grundsätzlich, wenn man Home Sweet Home nimmt, der letzte Horrorfilm aus Deutschland, der normal im Kino lief, Hallstätten, das ist mittlerweile fast 6 Jahre her. So, das sind, und der letzte Horrorfilm davor, weiß ich noch nicht mehr, was das war. So, also deutsche Horrorfilme ist eigentlich ein nicht im Kino ist ein nicht existentes Genre. So, da hast du mehr Musicals wahrscheinlich aus Deutschland. So, ne, also, das heißt, der Film ist aus mehreren Gründen speziell, ne, also A ist die Machheit, das One-Shot da, und B, das Genre überhaupt, und dann ist, hat der Film ja die Konstantin-Film produziert, das ist ja die Produktionsnummer, die sonst Manta Manta macht, oder der Vorname, oder jetzt machen sie gerade, haben sie, drehen sie das Kanu des Manitou von Bully, das ist die größte deutsche, die Firma von Bernd Eichinger, als er noch gelebt hat, die größte deutsche Filmproduktionsfirma irgendwie, und die haben mich irgendwann angesprochen, ob ich einen Horrorfilm machen wollen würde, einen Low-Budget-Horrorfilm, weil sie auch mal was anderes machen wollen, als das, was sie sonst so machen, ihre großen Produktionen und so. Da habe ich natürlich gesagt, natürlich. Und da haben wir halt dann relativ schnell, war uns klar, dass wir gar nicht, also die werden uns nicht sehr viel Geld geben, sondern nur ein ganz bisschen Geld, was ja auch okay ist. Und da haben wir halt überlegt, wie können wir diesen Film besonders machen, auch formell. Und die allererste Idee war, dass der ganze Film ein Videotelefonat ist. So, es gibt einen Film auf, es gibt einen amerikanischen Film, der heißt The Host, der spielt komplett auf Zoom. So, der ist während Corona produziert worden. Der ist auf Shudder. Ich glaube, es ist Shudder Original sogar. Und wir sind aber relativ schnell dazu gekommen, alle Ideen, die die schon hatten, auf die sind wir auch gekommen. Und es war irgendwie dann der gleiche Film. Und dann haben wir gesagt, okay, Videocall geht nicht. Also was können wir noch machen? Da sind wir auf diesen One-Shot gekommen, was verschiedene Vorteile hat. Also A, hat der Film so einen Sog dadurch. Nur, dass man so nicht, man kommt da nicht raus. B, ist das, macht das Projekt was zu was Besonderem? So dass man auch Schauspieler damit locken kann und sagen, ja, guck mal, nee, wir machen den One-Shot. Das gibt's sonst nicht so oft. Man muss aber auch sagen, also interessant, dass du das mit der Sneak erzählst, weil wir haben den Film getestet, also wir haben Testscreening mit dem Film gemacht. Hier am Alexanderplatz in Berlin im Kino waren 300 Leute und nach der Vorführung werden dann so Fragen gestellt und 40% haben nicht gemerkt, dass es ein One-Shot ist. Also diese cineastische Leistung, die ihr bringt, wenn ihr sagt, das ist ein One-Shot, super, aber der normale Zuschauer, dem kann gut passieren, dass der das einfach nicht merkt. Der sagt halt einfach, ich fand den Film am Anfang ein bisschen langsam. So, weil er halt nicht abstrahiert, dass da nicht hin und her geschnitten wird, wenn sie durch die Wohnung geht und telefoniert. Ne? Und Verkürzung hat und nah und weit und Tracking. So, und das heißt, das ist so ein bisschen, das ist für ein bestimmtes Zielpublikum, dass das ein One-Shot ist. Das ist für die gleichen Leute, die sagen, oh geil, Oppenheimer auf IMAX. So, ne? Das sind die gleichen Leute, die das gut finden, so, weil sie verstehen, das ist ein technischer Prozess und das ist eine andere Negativgröße und so, und dann hat das ein anderes Projektionsformat und so, und das ist mit dem One-Shot genauso, ne? Und der Film hat einen Bayerischen Filmpreis für die beste Kamera bekommen im Januar. Das heißt, es wird dann auch schon gesehen von bestimmten Leuten. Aber jetzt für den Otto-Normal-Zuschauer, der sagt, ich will gegruselt werden, dem ist das so ein bisschen egal, ob das ein One-Shot ist. Natürlich, ja, hat der Film stimmt. den Sog, den er hat. So, ne, den hat er, also diese Gnadenlosigkeit hat er natürlich wegen des One-Shots. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand da deswegen in Deutschland, glaube ich, ins Kino geht. In dem Segment. So. Also sehr wenig. Also nicht die Leute, nicht die große Masse sagten, das muss man gesehen haben. Oder so, ne? Also das ist dann eher, das riecht dann für die Leute vielleicht sogar eher nach Kunst und dann haben sie ein bisschen Angst davor.
Nach Anspruch. Also ich habe letztens auch einen Actionfilm gesehen, der heißt One Shot und One More Shot. Ich glaube mit Scott Adkins ist der. Hast du die auch gesehen?
Ja, ja. Nee, aber wir haben davon gehört. Also das, ja.
Genau, und als ich die gesehen habe, wusste ich, okay, ich finde es absolut großartig, dieses Format. Und ich fand es ein bisschen so fast Schicksal, dass ein paar Monate später dann halt eben dein Film in das Sneak lief, der ja dann auch so gemacht war, so nach dem Motto, Filmgott hat mich erhört und er gibt mir mehr von dem, was ich sehen wollte. Also richtig cool gemacht. Ich würde mir da wirklich sehr viel mehr wünschen, auch weil ich ja ein Fan von Found-Footage-Filmen bin. Also ich habe da echt eine ganze Menge Filme von. Ich liebe dieses Genre. Und da fällt es ja ein bisschen so rein, ne?
Naja, es fällt halt rein, dass du irgendwie halt eine Form findest, um Das ist so ein bisschen wie ein Roman, der aus der ersten Person geschrieben ist. Ne? Also Stephen King hat ja, glaube ich, immer fast abwechselnd. Ein Roman ist aus der ersten Person, ist aus der dritten Person geschrieben. Ich finde die aus der ersten Person immer besser. So, ne? Und ich finde, man nimmt so ein bisschen diesen, man nimmt so ein bisschen den allwissenden Erzähler raus. Das ist bei Found Footage genauso. Ne? Bei Found Footage siehst du ja das, was die auch gesehen haben. Du hast niemand guckt von außen drauf. Du hast keine Expositionseinstellung. Du hast keine Sonne, die untergeht als Zwischenschnitt. Du siehst, bist imminent ganz direkt in der Geschichte drin, unausweichlich. Und das ist die Gemeinsamkeit zwischen Found Footage und One-Shot. Und dazu kommt, dass natürlich wir diesen One-Shot auch bei Home Sweet Home so machen, dass die Kamera immer entweder über Nilams Schulter geht oder ein Close-Up von ihrem Gesicht ist. Wir haben ganz wenig Schüsse, wo man ihre Füße sieht. Ne? Also wir sind immer eher nah dran an ihr. Weil sobald man rausgeht, kriegt das sowas von so einem Theaterstück. Die Leute kommen so rein und gehen so raus. Und das haben wir auch probiert am Anfang. Ist aber Quatsch. Also es ist fast wie so ein Videospiel, so ein Third-Person-Shooter. Ne, du gehst so Assassin's Creed, du guckst so mit ihr mit und gehst so in die Welt rein und kannst dich dem gar nicht entziehen. Das ist sehr ähnlich zum Found Footage. Da ist ja meistens ein Kameramann. Ne? Also jetzt bei Rack oder so, oder Blair Witch, schon drüber gesprochen, ne? Und Paranormal Activity ist ja so ein Mix, ne? Also Überwachungskamera und so Home-Video und so. Also genau, ist sehr ähnlich. Das ist aber filmemacherisch, um da auch das auch zu sagen, das hat Vorteile, den Film zu machen, das hat auch riesen Nachteile, weil das ist echt russisch Roulette, was man da spielt, weil man hat natürlich nur Geld für eine bestimmte Anzahl an Durchläufen. So, und wenn man dann das nicht schafft in der Zeit, dann hat man halt keinen Film. So. Oder man muss dann doch irgendwie anfangen, das zu schneiden, so ganz dämlich. Das heißt, das ist schon ein extremer Druck, der auf einem lastet. Und das hat ein bisschen was von so einer Mondlandung. Und man sitzt da bei Houston, ne? Und du siehst das. Und du kannst auch mit den Leuten reden, aber du kannst nicht hingehen und eingreifen. Beim normalen Film drehst du halt deinen Take, dann ist Pause, dann gehst du hinter so eine Schauspielerin, nee, mach mal das so, und Kamera noch ein bisschen drüber. So, nochmal, bam. Immer wieder, nächster Take, Setup, so. Beim One-Shot musst du das alles im Vorhinein regeln, durch Proben. Du musst immer wieder proben. Jeder Satz, den man vielleicht rausschneiden würde, muss vorher rausgeschnitten werden, weil wenn er im Film ist, ist er im Film. Da kann ich nicht rausschneiden. So, ne, das läuft ja durch.
Und aber gerade jetzt bei so One-Shot-Sachen, also ich hätte jetzt am liebsten gehabt, welche Szene würdest du denn am liebsten rausnehmen, das wäre ja der ganze Film, das ist dann dumm, dann hätten wir nichts zu sehen gehabt. Aber ich hatte ja dann auch gehört, du hast ja schon bei anderen nicht erzählt, es waren 3 Drehtage speziell für den One-Shot. Ihr habt da so 3 Durchgänge gemacht.
Genau.
Und aber das ist meine Frage, um zusammenzubauen, gibt es irgendwas, was du vielleicht rausgenommen hättest jetzt im Nachhinein? Was du jetzt nicht gerne, wo du sagst, ach, das war vielleicht nicht die geilste Idee für den One-Shot oder an sich für den Film?
Ja, also was ein Problem war oder was ich als Problem, 2 Sachen, was ich sofort gemerkt habe, wir haben dieses Haus gefunden und das kann man ja nicht umbauen. Ne? Und wenn man jetzt in der perfekten Welt hätte man jetzt 15 Millionen für so einen Film und würde das Haus bauen. Man würde einfach ein Haus bauen. So, und das sieht genauso aus und der Keller sieht genauso aus, wie man den braucht und die Abstände sind genauso. Man hat so Flipwände drin, dass man da noch rein kann und durch kann. Und wir mussten das Haus nehmen, so wie es war. Und ich finde den Weg vom Parkplatz zum Haus zu lang. So, am Anfang unterschneiden wir das ja in dem Film mit Titeln, verkürzen wir mit Titeln. Aber wenn sie dann rausgeht, wieder aus dem Haus, irgendwann so nach 30 Minuten, ist der Weg zu lang. Der ist einfach eine Minute zu lang oder 30 Sekunden. Da kannst du nichts ändern. Wir konnten da auch nicht die Zäune abreißen und die Büsche umpflanzen und den Parkplatz vorher weiterzubauen, weil so viel haben wir dann einfach nicht so. Ne? Das ist so das eine, das habe ich immer so ein bisschen bereut, aber okay. Und das andere, was ich so ein bisschen im Nachhinein bereue, oder was ich bereue, finde Film total okay, aber was One-Shot natürlich auch mit sich bringt, ist eine Eingeschränktheit in den Special Effects, gerade was so den Splatter angeht. So, ne, also ich finde, der Film hätte am Ende noch ein Tick blutiger sein können, so im großen Finale, aber es war einfach nicht möglich, weil das wäre, sowas hätte man in Schnitten und dann und Gegenschuss und dann kommt der Blutschlauch und so, ne, muss man vorbereiten, das kannst du nicht im On machen. So, ne? Also gerade Blutschlauch ist immer so tricky zu bauen und das funktioniert die ersten 3 Mal auch nicht und dann stürzt in die falsche Richtung und so. Das wäre in einem One-Shot einfach faktisch nicht möglich gewesen. Und ich finde, dem Film hätte gut getan, wenn es dann nach dem ganz Großen, es baut sich ja über 80 Minuten, baut sich das ja auf, worauf es hinausläuft, irgendwann checkt man, was am Ende passieren soll. Und dann ist es am Ende so ein bisschen unterspielt, was tatsächlich passiert. Und das hat damit zu tun, dass es im One-Shot ist. Und da dachte ich mal so, wenn es jetzt ein normal gedrehter Film wäre, hätte ich am Ende richtig da aus allen Kanonen feuern können, aber es wäre einfach gar nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, ist alles okay.
Ja.
Aber genau. So.
Aber da spiele ich gleich damit drauf ab, weil die nächste Frage, die bei mir jetzt hier steht, nee, gar nicht wahr, die steht bei Werner. Ich stelle sie jetzt, sorry. So allgemein der Umgang so mit Kritiken, weil ist ja ganz oft beim deutschen Film, natürlich guckt man sich auch vorher, was über den Film geschrieben ist, ist immer schwierig. Also da, manchmal verstehe ich so ein paar Dinge, ein paar Sachen sind auch so ein bisschen zu hart, weil es ist ja, steckt immer Arbeit hinter, viel Arbeit, und es liegt, glaube ich, haben wir jetzt schon öfter mal angesprochen, viel am Budget halt auch, ne, dass das natürlich dann nicht
klar
aussieht wie Hollywood. Aber wie ist das dann so der persönliche Umgang, wenn du dann liest, oh, was soll denn das jetzt? Also wir langweilige Scheiße aus Deutschland. Ne, sowas liest man ja dann.
Ja. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das schreiben die auch, weil sie den Film nicht gesehen haben. Aber ja, also zwei Sachen dazu. Ich glaube, zum einen, ich lese eigentlich gar nicht so, weil ich das ist irgendwie wie Brennnessel fassen so, ne? Also das gibt manche Leute, die machen das so absichtlich, so mal blöd gesagt, ne? Oder manche Leute geben sich das dann voll. Aber ich weiß nicht, was der Mehrwert davon sein soll. Also man kriegt dann doch immer irgendwie ein bisschen was mit. So. Und es gilt für gute Kritiken übrigens genauso. Ne? Also auch gute Kritiken machen was mit einem, was vielleicht auch, wo man denkt so, boah, jetzt irgendwie auch cool bleiben, so, ne? Also, natürlich sind Deutsche mit deutschen Filmen am härtesten. So. Und es ist völlig egal, was man da macht, so, ne? Ich will nicht wissen, was unter Manta Manta 2 auf der YouTube-Trailer-Seite steht. So, ne? Oder was da so Til Schweiger für Instagram-Nachrichten kriegt. Aber das zum einen. Zum anderen, meine beiden Filme davor liefen von Netflix. Die hatten jeweils in den ersten 4 Wochen 17, 18 Millionen Zuschauer weltweit. Und da kriegt man halt 100 Nachrichten auf Instagram am Tag. Davon sind 98 negativ. So, ne? Und meine Lieblingsnachricht bis heute ist immer noch To Pray, wo jemand geschrieben hat, das Ende ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, und das Ende macht keinen Sinn. Und da denke ich immer, hey, du hättest doch einfach ausmachen können. Das ist doch Netflix, hättest du was anderes gucken können. So, ne? Also, wo man merkt, es geht den Leuten einfach auch darum, ich habe das Gefühl, die müssen was spüren. Und um die dass sie was spüren, müssen die negative Vibes ausschicken. Und wenn man das mit Netflix zweimal mitgemacht hat, dass man nachts aufwacht, 20 Nachrichten, DMs, auf Spanisch, und da gibt man die so ein, übersetzt es, und dann steht da das Piece of Shit, so, dann kann ein wenig schocken irgendwie. Und dann geht man einmal auf Mark Hamills Instagram-Seite und sieht, was die Leute bei ihm Negatives drunter schreiben zum letzten Star Wars. Und dann ordnet man das schon ein. Ich glaube, immer wenn man irgendwas in dieser Welt heutzutage auf einem populären Level macht, kommt vor allem Shitstorms zurück. So, nein, Shitstorms, wenn du das Wort hast, sondern da kommt einfach negative Energie zurück. Das gehört einfach so ein bisschen dazu, glaube ich. Das ist Teil des Jobs. Dennoch glaube ich natürlich, dass ein bisschen was ankommt. Und das ist ja irgendwie auch richtig so. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht komplett dämlich ist und narzisstisch, dann weiß man selber, was die für Probleme oder für Schwächen haben und so, ne? Ja, und auch auf der anderen Seite, ich finde auch ganz viele Sachen scheiße. So, ne? Und da halte ich, also das würde ich aber den Filme machen, vielleicht nie auf Instagram schreiben.
Problem ist ein guter Stichpunkt, weil uns läuft langsam ein bisschen die Zeit davon. Es gibt so vieles, was ich gerne noch fragen würde, aber die Zeit, die arbeitet gegen uns, und wir haben da noch so eine Kleinigkeit vorbereitet, die wir auf jeden Fall noch einbauen müssen, neben dem Abschied. Und zwar haben wir uns da so eine Kleinigkeit ausgedacht, aber das darfst du vorstellen, Zero, weil es deine Idee war.
Ach so, einfach eigentlich nur ganz kurze Entweder-Oder-Fragen. Also ich hab das mal gepitcht bei uns in der Reaktion als 07, wegen Zero Famous, und bei Thomas 7 dachte ich, passt das auch das ganz passt, gut ja. Mit 7.
Das passt.
Ja. Einfach nur ganz kurze Fragen, wir wechseln uns da ab, Werner und ich, und einfach, was dir als erstes in den Kopf kommt, haust du da raus. Ganz easyige Sache. Ich fange einfach mal an mit dem Standardding, wenn man ins Kino geht, süßes oder salziges Popcorn.
Salzig.
Bier oder Wein?
Bier.
Kinosessel oder Sofa?
Ich habe 3 Kinder, Sofa.
Netflix oder Prime?
Netflix.
Eher Filme oder Serien?
Filme.
Lieber Bösewicht oder Held?
Du. Oh. Ich oder zum Gucken?
Du.
Ich Held.
Team Pennywise oder Team Art the Clown?
Pennywise. Aber nur das Buch. Letzte Filme fand ich nicht gut.
Aber hat nicht wehgetan, oder?
Nee, alles gut.
Nee, alles gut. Dann, ob wir wollen oder nicht, müssen wir langsam ein bisschen Schluss machen, aber vielleicht hört und sieht man sich ja irgendwann mal wieder hier am Telestammtisch. Weiß nicht,
sehr gerne.
Möchtest du noch was zu deinem aktuellen oder nächsten Projekt sagen, bevor wir hier abschalten?
Ja, ist noch nicht spruchreif, aber die Frage kommt sonst im Podcast immer so, machst du auch noch was anderes oder machst du es weiter in dem Genre? Ich mache auf jeden Fall weiter in dem Genre. Also wie gesagt, wie kurz erwähnt, es ist nicht leicht finanzierungsmäßig, wenn ich jetzt Filme über die DDR drehen wollen würde, wäre das deutlich leichter. Oder romantische Komödien, aber was alles schwer genug ist, ich will da die Kollegen gar nicht irgendwie dissen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, weiterzumachen und plane da für nächstes Jahr ein Projekt mit einem sehr okayen Drehbuch, was dann eher in die Richtung Horror-Comedy gehen wird. Auch ein Genre, was ganz Shaun of the Dead, Tucker and Dale, was wirklich ganz toll ist. So. Und wo, cool. wo glaube ich, man noch was, also was, wo ich mich total gerne mal ausprobieren würde, weil die Genrefilme machen, kann ich jetzt, glaube ich, so, weiß ich einiges drüber, weil das kombiniert mit dem Timing, Kunst der Comedy, das reizt mich total. Und ich fange gerade zu finanzieren. Sieht ganz gut aus, mal gucken, weil weiß es immer erst, wenn man am Set steht, aber genau.
Sonst, ich würde mich freiwillig als Opfer melden und würde kein Geld verlangen.
Sehr gut. Wenn du jemanden zum Sterben brauchst.
Da sterben ein paar Leute. Ja, da sterben fast alle. Aber ich komme auf dich zurück. Sehr gerne.
Ich habe einen heißen Casting-Tipp, den ich letztens in der Comedy gesehen habe und den einzigen guten Darsteller fand. David Groß hat ein sehr gutes Comedy-Timing auch.
Wo wärst du denn das nochmal? Moment, wie kennst du mich?
Na, weiß ich auch nicht. Es ist ein guter Jungdarsteller.
Okay.
In 50-50
hat er dann mitgemacht. Hab ich nicht gesehen. Okay.
Muss ich danach auch mal gucken, wer das ist. Sagt mir auch nichts, aber es hat auch mich neugierig gemacht. Nee, gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke an dich, Sero, dass du dabei warst. Und ein ganz, ganz großes Danke nochmal an dich, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr informativ, gerade auch vom deutschen Regisseur Direktes zu hören und die Fragen stellen zu dürfen. Also großes Danke von mir, großes Danke vom gesamten Team und auch Grüße vom Team soll ich ausrichten.
Danke, Grüße zurück. Hat total Spaß gemacht.
Dann, wie gesagt, hört man sich vielleicht wieder. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, bevor ich dir, Sero, und dann dir, Thomas, das Schlusswort überlasse, an unsere Zuhörer und Zuschauer, unsere Insta-Accounts aktuell nicht funktionieren, folgt uns auf X oder Twitter oder auf Facebook oder kommt in unsere Discord-Community rein. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und mich gibt es auf YouTube zu sehen unter der Filmgalaxie. Können wir auch in die Videobeschreibung packen. Aber ich habe genug geredet für heute. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Einschalten. Danke fürs Gespräch, Thomas. Danke für deine Unterstützung, Sero. Und nun würde ich sagen, darfst du, Sero, und Thomas gebührt das Schlusswort.
Danke dir, Werner. Ich will nur eins kurz noch korrigieren. Er meint natürlich nicht X und Twitter, er meint X und Facebook. Nicht, dass nachher in den Kommentaren wieder das vollgespammt wird. Bei mir guckt einfach bei Zero Famous mal rein. Jetzt im Oktober sind ganz viele Reels täglich über unterschiedliche Genres vom Horrorfilm. Und ja, mir hat es auch super Spaß gemacht.
Ging jetzt schon zu lang.
Wenn wir gleich offen sind, habe ich noch 2, 3 Fragen. Aber ich bedanke mich und Thomas, see you stage.
Ja, Sero, Werner, danke. Es hat total Spaß gemacht. Ich bin immer wieder, ist einfach toll, über Filme zu reden, mit Leuten, die sich wirklich gut auskennen damit. Und gerade über Horror, was ja irgendwie Deutschland im Mainstream immer noch so ein Waisenkind ist und irgendwie immer noch so ein bisschen, was so der deutsche Bildungsbürger über Heavy Metal denkt, ist immer so mein Vergleich. Danke für das gute Gespräch und die schönen Fragen und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut zusammen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Las tradiciones son la esencia de las fiestas. Comienza una nueva tradición ahorrando en más de 2,400 marcas para comprar en más de 1,000 tiendas, incluyendo Lowe's, Macy's, Sephora, Best Buy y más. Ahora mismo, Ibora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por probar Ibora usando el código La Música al registrarte. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de Ibora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es Ibotta en Google Play o App Store y usa el código La Música.